Wir sehen, wie Gruppen sich um gefühlte Wahrheiten formieren und einen Informationskrieg ausfechten.
Eben, jeder hat eine Message, aber keiner hört zu. Jeder Mensch verdient meine barmherzige Zuwendung. Und oft ist schon das Zuhören alleine ein Akt der Barmherzigkeit. Gott wird am Ende nicht daran interessiert sein, ob ich in allem die richtige theologische Meinung gehabt habe. Und je stärker ich in Gott verwurzelt bin, je besser ich seine große Geschichte auch irgendwie kenne, desto weniger bedrohlich werden andere Meinungen.
Willkommen bei Vineyard Flow, dem Vineyard-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir fragen, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich?
Ich bin Christian Reschke und heute im Stream mit Matthias Bühlmann aus Bern. Matthias ist Theologe, leitet mit seiner Frau Antonia das Team Missions grenzenlos und ist Teil des Vineyard Dach Leitungsteams. Matthias, super, dich heute an Bord zu haben. Ich bin richtig gespannt auf deine Gedanken.
Hey, ich freue mich auch hier zu sein. Richtig toll, da zu sein.
Die Überschrift unseres Flows heute ist Kompass statt Karte, die Jesus-Gravitation neu entdecken. Wir besprechen heute ein aktuelles Thema, nämlich die gesellschaftliche Polarisierung, die auch viele christliche Gemeinden erfasst hat. Wir sehen, wie Gruppen sich um gefühlte Wahrheiten formieren und einen Informationskrieg ausfechten. Unsere Frage ist, wie finden wir inmitten der gesellschaftlichen Polarisierung die geistliche Mitte? Was hält uns als Vineyard zusammen? Und wie können wir lernen, in den Spannungen zu leben, statt sie aufzulösen? Hey, bevor wir reinsteigen ins Thema, möchte ich dich kurz vorstellen. Nicht alle kennen dich so gut, wie ich dich kenne. Du lebst im schönen Bern, du bist verheiratet. Du bist in unterschiedlichen Vineyard-Teams aktiv, auch außerhalb der Vineyard-Bewegung und Teil des Dachleitungsteams. Wie sieht so ein typischer Tag im Leben von Matthias Bühlmann aus?
Ein Tag wie heute, der sah zum Beispiel so aus, dass ich morgens früh aufgestanden bin, völlig diszipliniert, Bibel gelesen, dann trainiert habe. Nein, stimmt natürlich. Das wäre wie der ideale Tag. Nein, aber aufstehen, sicher Bibel lesen, das gehört schon dazu. Und dann hatte ich heute Morgen Zeit, einige E-Mails zu schreiben. Ich habe ein bisschen dann Predigt vorbereitet für Sonntag. Am Mittag ein Mentoring-Gespräch. Jetzt sitze ich hier mit dir. Genau. Und am Abend habe ich dann noch ein Treffen mit Leuten aus der Gemeinde, wo ich mich sehr drauf freue. Ist sehr unterschiedlich, abwechslungsreich, muss ich sagen.
Also ein typischer Arbeitstag von dir ist durchzogen davon, Menschen zu treffen und sich wahrscheinlich auch mit gemeindlichen Themen auseinanderzusetzen. Was machst du in der Zeit, die manche Leute Freizeit nennen?
Eine Leidenschaft, die ich habe, ist Boxen. Man denkt es vielleicht nicht mit meinen Neffen zusammen. Also ich würde mich nicht als Boxer bezeichnen, das wäre dann zu vollmundig. Aber das hilft mir richtig, das ist ein super Ausgleich. Ich lese auch gerne. Gehe spazieren. Gestern war ich mit einem Freund mit dem Fahrrad in den Bergen. Was für einen schönen Tag wir erlebt haben. Aus dem Nebel heraus in die Höhe. Das heißt, in der Natur sein ist sicherlich etwas, was ich auch sehr gerne mache. Und es gibt tatsächlich Freizeit in meinem Leben und das genieße ich auch.
Du bist Sohn von Georgia und Martin Bühlmann. Also quasi mit Jesus aufgewachsen, aber auch aufgewachsen in Gemeinde, mit starkem Bezug zu Jesus, zu Christentum, zu Theologie wahrscheinlich auch mit starkem Bezug zu den Fragen unserer Zeit. Was war herausfordernd daran, als Sohn von Martin und Georgia aufzuwachsen?
In meinem Empfinden dominieren nicht die Herausforderungen, das jetzt als Kind von Bühlmanns aufgewachsen zu sein, sondern tatsächlich, ich würde sagen, die Privilegien. Eines, was meine Eltern, also unsere Eltern, richtig gut gemacht haben, wir hatten nie das Gefühl, etwas darstellen zu müssen. Das hatte ich nie das Gefühl. Hey, du bist der Sohn des Pastors, so darf man doch nicht. Davor haben unsere Eltern uns ziemlich klar geschützt. Das heißt, da hatten wir nie den Druck, irgendwie gegen außen etwas darstellen zu müssen, was nicht ist. Also das erleben ja oft so Pastors' Kids, richtig negativ. Davon kann ich nichts berichten, weil das zumindest in meiner Erinnerung, in meiner Warnung nie wirklich eine Rolle gespielt hat. Was ich als Privileg empfunden habe, ist, dass wir vieles wirklich als Familie angegangen sind. Ich meine, ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass als ich etwa, ich weiß nicht, 7 Jahre alt war oder so, da war jemand bei uns und wir haben für ihn für Heilung gebetet. Er hatte ein kürzeres Bein und das Ding war, der hatte Schuheinlagen, die etwa 3 Zentimeter Unterschied waren. Also das heißt, seine Schuhe, nicht nur die Einlagen, sondern die Sohle, die war so geformt, dass er eben gerade laufen konnte. Und ich habe schon als Kind, haben wir dann gemeinsam für ihn gebetet und er konnte dann nicht mehr richtig nach Hause gehen, weil eben die Schuhe nicht mehr gepasst haben. Und das war für mich ein Privileg, das schon früh in der Familie zu erleben. Und gleichzeitig auch kann ich mich erinnern, wie meine Eltern nach Hause gekommen sind, als sie in Kambodscha waren, kurz nachdem die Roten Khmer dort vieles verheert haben. Dann war die Frage, hey, beim Familienrat, was können wir zur Not der Kinder, der Waisen beitragen? Da war ich auch vielleicht 6, 7 Jahre alt, war dann klar, okay, ich kann etwas beitragen. Ich habe in meinem Zimmer dann eine so First Nation Americans Ausstellung gemacht und habe dann innerhalb von kurzer Zeit Geld gesammelt, um dann dort zu helfen. Das heißt, aufgewachsen zu sein mit dem Bewusstsein für Gottes Eingreifen, aber auch mit dem Bewusstsein, dass ich in der Not der Welt einen Unterschied machen kann. Das habe ich unglaublich positiv erlebt. Und von dem her kann ich weniger von Herausforderungen berichten. Ja, es gab dann vielleicht schon manchmal Sachen. Ich meine, meine Eltern waren viel unterwegs, aber im Großen und Ganzen kann ich eigentlich nur Gutes berichten.
Die Beziehung mit Jesus wurde dir so ein bisschen in die Wiege gelegt, vermute ich. Kannst du dich erinnern, als du Jesus zum ersten Mal persönlich gehört hast?
Ein konkretes erstes Mal könnte ich nicht so genau beschreiben. Aber eben, wie du sagst, es war da und es war natürlich und es wurde auch nicht ein Druck aufgebaut, in meinem Empfinden. Von dem her fällt es mir schwer, so ein konkretes erstes Mal zu benennen. Ich weiß einfach, dass ich schon als Kind, dass diese Dimension einfach eine plausible Teil unserer Realität und meines Lebens auch geworden ist.
Gab es Zeiten in deinem Leben, wo Glaube schwierig war?
Schwierig ist vielleicht der falsche Begriff. Es gab Zeiten in meinem Teenageralter, wo ich so etwas wie ein Doppelleben geführt habe. Das heißt, wir sind immer im Gottesdienst gewesen, jeden Sonntag. Und ich hatte dann Freunde, wo man sich mehr für Alkohol und Kiffen und so interessiert hat in einer Phase. Da würde ich nicht sagen, dass Glaube schwierig war, weil ich hatte immer den Bezug zu Gott. Aber da hatte ich ein Doppelleben. Und aufgelöst hat es sich tatsächlich in einem Camp, wo ich mich dann taufen lasse habe, wo ich gemerkt habe, hey, es gibt auch Christen, die irgendwie cool sind. Bisher war so ein bisschen mein Bild, Christen, die sind so ein bisschen bieder und langweilig. Und da spielten dann auch die Jesus Freaks eine große Rolle in meinem Leben.
Doppelleben, total toll, dass du das ansprichst. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz schwieriges Wort für Pastorenkinder. Was sagt Jesus zu Matthias, wenn Matthias ein Doppelleben lebt?
Er war immer da mit offenen Armen. Da habe ich auch ein starkes Erlebnis im Zusammenhang mit meinem Vater. Meine Eltern haben herausgefunden, dass ich kiffe über 2 Ecken. Ich war bei einer Freundin zu Hause. Ich habe gesagt, ich wäre bei einem Freund. Dann hat der Freund bei ihr angerufen und gesagt, Matthias, du musst sofort nach Hause. Deine Eltern wissen, dass du kiffst. Ich weiß noch, ich bin nach Hause gefahren. Ich habe mir gesagt, so, die Strafe, die erträgst du jetzt wie ein Mann. Habe mich richtig vorbereitet, was alles an Strafen kommen könnten. Und ich gehe nach Hause, die Treppen hoch, ich öffne die Tür und da steht mein Vater einfach mit offenen Armen und hat mich umarmt. Wir haben dann beide geweint und es gab keine Schelte, nicht mal eine Strafe, kann ich mich erinnern, weil mir war klar, dass es nicht unbedingt so lebensförderlich war und ihm war klar, dass es mir auch klar war. Das heißt, dieses Erlebnis, was schon so ein bisschen staged, verlorener Sohn mäßig daherkommt und ich unterstelle das meinem Vater jetzt einfach mal, dass er das auch ziemlich bewusst gemacht hat. Aber das hat mein Bild geprägt. Da war nie ein zorniger, strafender Gott, der irgendwie keine Ahnung was über mich gedacht hat, sondern der war immer da mit offenen Armen, hat meine Aufmerksamkeit gesucht. Und ja, ich glaube, das wird auch immer so bleiben. Ich habe Gott kaum jemals als strafenden Gott erlebt, dem ich irgendwie etwas recht machen muss, sondern vielmehr als jemand, der mich sieht, der mich liebt, der was mit mir reißen möchte und deswegen um meine Aufmerksamkeit buhlt sozusagen. Und ich glaube, dieses Gottesbild habe ich noch heute.
Vielen Dank, sehr berührende Geschichte. Vinyard, hast du erlebt von Anfang an, gab es einen Zeitpunkt, wo du mal genug hattest, wo du dachtest, so Vinyard, das reicht. Was für andere Optionen hast du gesehen?
Eben in meiner Teenie-Phase, ich würde jetzt nicht sagen, Vinyard, das reicht, aber da wurden die Jesus Freaks für mich wichtig. Und das war in einer Phase meines Lebens, wo ich sicherlich auch so ein bisschen mein eigenes Glaubensleben entwickeln wollte und auch musste. Das heißt, so zwischen 16, 17, 18, 19 war ich hier bei den Jesus Freaks Bern. Mirko Sander, es hat ein Praktikum gemacht bei meinem Vater und wollte ursprünglich gar keine Jesus Freaks Gruppe aufmachen, aber die Nachfrage war so groß. Und in dieser Zeit war wie die Jesus Freaks, waren wie meine Glaubensfamilie. Und das war für mich eben richtig wichtig. Dort war ich nicht der Sohn von oder der Bruder von, dort war ich einfach Matthias. Also das war sicher eine wichtige Funktion an der Stelle. Und dort fand ich Leute, die ähnlich dachten, ähnlich drauf waren, war in dieser Zeit sicher immer am Freakstock und habe auch dort erste geistliche Leitung übernommen, durfte dort in gewisse Dinge reinwachsen. Und das war für mich damals sicherlich sehr, sehr wichtig. Aber sonst hätte ich jetzt nicht das Gefühl, Vinyard hat sich irgendwann in meinem Leben abgenützt oder so.
Die Vinyard-Bewegung ist toll, aber auch speziell. Nicht was für jeden. Was für Gründe gibt es für dich heute, bei Vinyard zu sein?
Also was ich liebe, ist, dass wir von Radical Balance ausgehen. Ich liebe es, dass ich auf der einen Seite akademischer Theologe sein kann und mich auf akademischer Ebene mit Theologie auseinandersetzen kann, dass ich gleichzeitig voll und ganz das Wirken des Geistes umarmen darf. Ich liebe es, dass ich auf der einen Seite mich für die Umwelt, für Nachhaltigkeit einsetzen kann als Teil des Reiches Gottes und gleichzeitig ein Bewusstsein dafür habe, wie wichtig es ist, dass der Einzelne eine Begegnung mit Jesus hat, dass er verbunden wird mit diesem Gott, der ihn liebt. Und ich glaube, diese Radical Balance von Dingen, das ist das, was für mich so unglaublich anziehend ist und mich auch weiterhin der Überzeugung sein lässt, dass das meine geistliche Heimat ist, die ich einfach nicht verlassen möchte.
Da sind wir auch schon mitten im Thema, denn unser Thema heute ist der Umgang mit der zunehmend gesellschaftlichen Polarisation. Manchmal fühlt es sich für mich so an, als stehen wir mitten in einem großen Sturm als Gesellschaft. Alle schreien durcheinander, halten Pläne hoch, haben Meinungen, führen Beweise an, wie wir aus diesem Sturm herauskommen. Und alle wollen gehört werden. Das ist ziemlich anstrengend und verwirrend. Wie erlebst du unser Thema in Gesellschaft und Gemeinde?
Ja, du hast das schön formuliert. Eben jeder hat eine Message, aber keiner hört zu. Das ist so ein bisschen zugespitzt. Ich glaube, ursprünglich hat Hartmut Rosa davon gesprochen, jeder hat ein Megafon und keiner hört mehr zu. Und ich glaube, das ist so etwas, was mir begegnet, was mich nicht nur nachdenklich macht, sondern was mich echt auch aufhorchen lässt, weil ich wie glaube, hey, da gibt es einen anderen Weg. Also ich nehme wahr, wir werden wie gezwungen in eine Form von Kulturkampf hinein. Also entweder du bist pro oder contra Impfung bei der Corona-Krise damals. Das war so eines dieser ersten Schlagthemen. Du bist für oder gegen Gender-Thematik, du bist für oder gegen Klimawandel etc. Und es werden dann wie so zu Themen, an denen deine Rechtgläubigkeit gemessen wird und wo du genötigt wirst, ganz klar Stellung zu beziehen. Und ich glaube, diese Form von Kulturkampf, die ich beobachte in der Gesellschaft, die aber auch in der Kirche quasi in unseren Gemeinden, im Leib Christi Einzug nimmt, das sehe ich sehr kritisch.
Die Bibel warnt uns so ein bisschen davor, dass unsere Herzen erkalten. Was passiert denn mit unseren Herzen, wenn alle nur noch sprechen und niemand mehr zuhört?
Ja, das ist ein richtig guter Punkt, den du aufbringst. Wenn wir nicht mehr fähig sind, unserem Gegenüber zuzuhören, wenn unser Zuhören sich darauf beschränkt, dass wir so weit zuhören, um den Schwachpunkt in der Argumentation des Gegenübers nur zu hören, um dann unsere Meinung downzuloaden, dann ist nicht mehr viel Liebe und Wärme in unserem Herzen. Das ist wirklich eine schöne Beobachtung. Dann erkalten wir und dann ist es schwierig, auch in der Liebe zu Christus zu bleiben. Zumindest in der Theologie des Johannesbriefs ist es sehr klar, dass die Liebe zu meinem Bruder zusammenhängt mit der Liebe zu Jesus. Also ich kann Jesus nicht lieben, wenn ich meinen Bruder nicht liebe.
Du hast das Kulturkampf genannt, ganz spannendes Wort, vielleicht in diesem Zusammenhang gut sich zu merken. Wie können wir denn der Versuchung widerstehen, in diesem Kulturkampf entweder das noch lautere Megafon zu greifen oder uns vielleicht auch einfach zurückzuziehen, so ein bisschen zynisch aus der Ferne zuzugucken?
Also wenn ich da die Patentlösung hätte, dann, keine Ahnung, würde ich ein Buch darüber schreiben oder so. Aber mal vielleicht ganz grundsätzlich, es geht nicht darum, keine Haltung zu haben. Das finde ich als erstes wichtig. Ich habe in vielen dieser Themen habe ich eine klare Meinung und eine klare Haltung. Und es geht nicht darum, dass man einfach grundsätzlich in all diesen Themen völlig relativistisch ist. Darüber geht es mir nicht. Aber ich denke, etwas, was zentral wichtig ist, ist eben, dass wir unser Gegenüber, gerade wenn jemand eine ganz andere Meinung hat, nicht lächerlich machen, nicht dämonisieren, das ist ja das, was dann oft geschieht, sondern ihn als das sehen, was die Person ist, nämlich ein Mensch geschaffen im Bilde Gottes. In aller Zerbrechlichkeit natürlich noch, in allem erdenes Gefäß sein sozusagen. Aber als erstes, wie mein Gegenüber oder auch die Menschen, die vielleicht eine bestimmte Haltung haben, die mir gegenüberstehen, als geliebte Geschöpfe Gottes sehen, die genauso wert und würdig sind, geliebt zu werden, wie ich selbst. Ich glaube, das ist mal das Erste, dass ich es in mir nicht zulasse, mein Gegenüber irgendwie zu entmenschlichen, zu dämonisieren oder als Gegenstand der Verlachung anzusehen. Das ist wie der Anfang, würde ich sagen. Und dann etwas Zweites. Ich merke, dieser Kulturkampf, ich habe nirgends beobachtet, wo das etwas Positives gebracht hätte. Also wenn Jesus sagt, an den Früchten erkennst du, ich habe noch nirgends gesehen, wie die aufgeladene polarisierende Stimmung weder in der Gesellschaft noch in der Kirche irgendwelche gute Früchte gebracht hätte. Sondern in der Regel ist es eben Spaltung, Trennung, Abkalten der Beziehungen, Verlachung des Gegenübers etc. Das heißt für mich, ein wichtiger Schritt ist, diese Polarisierung, ich nenne es Kulturkampf, zu entlarven als etwas, was nicht von diesem zukünftigen Reich von Gott kommt. Also die Entlarvung dessen und mich nicht instrumentalisieren lassen davon. Also kann ich mich einlassen auf jemand, der eine ganz andere Meinung hat? Wenn du dir überlegst, wenn es eine Menschengruppe gibt, in die eine bestimmte Meinung vertritt, die dich echt nervt, die du nicht abkannst, hast du schon mal jemanden von dieser Gruppe zugehört? Hast du schon mal für die gebetet, jetzt nicht im Sinne davon, dass sie einfach deiner Meinung werden, sondern ja, dass Gott sie segnet, dass er sie füllt. Ich glaube, das könnten so einige Prinzipien sein, Schlüssel, die helfen könnten, sich dem Kulturkampf zu entziehen.
Total spannender Punkt. Ja, wir haben Feinde. Jesus hatte Feinde, aber er hat auch gesagt, hey, ihr betet für eure Feinde, ja, segnet die, die euch verfluchen.
Ich finde spannend das Stichwort, das du bringst, Feinde. Jesus hat auch die Feinde neu definiert. Er hat gesagt, hey, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Und ich empfinde, diese Polarisierung ist so eine Auswirkung von Mächten und Gewalten unserer Zeit, die eben tatsächlich auch die Kirche mitspalten. Und wenn sich die Kirchen streiten und spalten über Themen wie eben Corona oder was dann auch immer, dann gibt es nur einen, der sich darüber freut. Und das ist nicht Jesus Christus, der uns als sein Leib bezeichnet.
Lass uns noch mal kurz über das Thema Angst sprechen. Viele Menschen haben Angst, einsam zu sein, haben Angst, übersehen zu werden. Oder erleben das auch in ihrem Alltag, dass sie sich wirkungslos fühlen, dass ihre Selbstwirksamkeit nicht stattfindet. Und wenn dann natürlich irgendwer eine laute Meinung schreit und es klingt irgendwie kraftvoll, dann ist auch eine Riesenversuchung, da erstmal mitzumarschieren.
Ja, diese Versuchung besteht, dass man der lautesten Stimme nacheilt. Aber letztlich sind wir dazu geschaffen, gesehen, gehört und auch geliebt zu werden. Und deswegen ist auch da das Zuhören, das Sehen von Menschen etwas absolut Zentrales. Ich habe es auch schon erlebt, dass wenn jemand eine eine starke, hitzige Meinung gehabt hat. Und wenn ich dann mal nachgefragt habe, zugehört habe und einfach Interesse gezeigt habe, dass sich dann diese Spannung plötzlich begonnen hat aufzuweichen und dass die Person durch meinen Akt des Zuhörens viel weicher geworden ist. Ich muss ehrlicherweise sagen, es fällt auch mir manchmal schwer, in der schnelllebigen Zeit mir wirklich die Zeit zu nehmen, jemanden zuzuhören, mich hinzusetzen, Interesse zu zeigen. Bin ich ehrlich, also es fällt auch mir nicht immer so leicht. Ich habe auch meine Überzeugungen und so. Aber immer dann, wenn ich es tue und mir die Zeit nehme, dann ist das sowohl für mich wie auch, so wie ich das jeweils einschätze, für mein Gegenüber extrem bereichernd.
Wir als Vinyard sind ja auch ein Verbund, eine Gruppe, wir sind eine Community, aber wir definieren uns eigentlich nicht durch Meinungseinheit, sondern wir definieren uns durch gemeinsame Werte, durch eine gelebte Vision und durch tiefe Beziehungen. Das ist eine Stärke, aber auch eine Herausforderung, denn es bedeutet oft Spannungen eben nicht aufzulösen, sondern in ihnen zu navigieren. Wann warst du letztes Mal herausgefordert, Beziehung über Meinung zu stellen?
Ich kann nicht genau sagen, wann das letzte Mal war, aber als ich mir Gedanken gemacht über diese Frage, da bin ich erinnert worden. Einer meiner besten Freunde hatte eine Partei gewählt, die eher rechtskonservativ ist und ich war also eher so linksprogressiv und ich kann mich erinnern, wie wir uns da oft verbal gestritten haben, aber wir haben uns immer wieder für die Beziehung interessiert. Vor kürzerer Zeit kann ich mich erinnern, wie zum Teil Leute in der Corona-Zeit sehr starke Meinungen gehabt haben wegen Impfung. Also ich selber habe mich impfen lassen und ich musste mich dann entscheiden, dass ich einfach diesen Menschen zuhöre, dass ich sie auch nicht volltexte mit dem, was ich quasi darüber denke, sondern dass ich ihnen Raum gebe, so gut wie möglich. Und dann auch versuchen, jetzt diese Beziehungen wieder neu aufzubauen, Raum zu schaffen, damit Begegnung möglich ist, fernab von diesen trennenden Themen, die ja eigentlich gar nicht im Zentrum unserer Nachfolge stehen.
Wenn wir eine starke Meinung vertreten und gemeinsam diese Meinung auch pushen, dann wirkt das ja nach außen total kraftvoll auch. Aber wenn wir sagen, dass wir eher gemeinsame Werte und eine gelebte Vision und tiefe Beziehungen, dass wir diesen Sachen folgen, dann wirkt es vielleicht manchmal gar nicht so kraftvoll. Es wirkt vielleicht ein bisschen passiv.
Gut, die Frage ist, was ist kraftvoll? Also man kann eine kraftvolle Marketingkampagne führen, indem man einen einfachen Slogan hat, der einprägsam ist und der sofort zu allen spricht. Ich glaube, das Kraftvolle daran, eine Jesusbewegung zu sein, kommt letztlich von ihm. Das klingt so ein bisschen frömmelig vielleicht, aber ich meine es genau so. Also die Kraft, die kommt nicht durch unsere geschliffenen Worte, die kommt nicht dadurch, dass wir in Einzelthemen die genau gleiche Meinung haben und die dann laut rausrufen in die Welt hinaus, sondern die Kraft, die kommt letztlich von ihm. Nur er ist der wirklich Leben verändern kann, der gebrochene Herzen wiederherstellen kann, der Menschen befreien kann, der Gerechtigkeit wirken kann in einer zerbrochenen Welt, in einer Welt voller auch struktureller Ungerechtigkeit. Und ich glaube daher, ja, die vermeintliche Kraft, die dann aus Uniformität erwächst, das ist letztlich nicht die Kraft, die wirklich lebensverändert sein wird.
Wie sieht die Kraft aus, die aus gemeinsamen Werten und Beziehungen erwächst?
Ich denke, die Werte, die Kernüberzeugungen, die wir teilen, die unser Fundament bilden, die sind geprägt von der Kernbotschaft, von dem, was Jesus gelebt und gepredigt hat. Und von daher sind es nicht so irgendwelche völlig beliebige Werte oder Kernüberzeugungen, sondern es kommt aus dem Herz dessen, was eigentlich Jesus und sein Dienst ausgemacht hat. Und ich glaube, deswegen ist unsere Wertegrundlage auch so stark, weil sie den Fokus aufs Wesentliche richtet, weg von peripheren Themen und weg von einem starren Konzept, von klaren Dogmen, klaren Lehrmeinungen zu den unterschiedlichsten Themen und hin zur Mitte, zum Reich Gottes, zu Jesus, zur Nachfolge von ihm.
weiß gar nicht, ob jedem Hörer, jeder Hörerin unsere Werte so klar sind. Kommentier doch mal deine Lieblings- oder wichtigsten Vineyard-Werte.
Wir sprechen oft davon, Werte sind Fundament, die sind nicht gleich direkt sichtbar, sondern sie bilden das unsichtbare Fundament von dem, was oben drüber sichtbar ist. Also der fundamentalste und sicherlich, wenn ich mich entscheiden müsste, einer meiner Lieblingskernüberzeugungen unserer Werte ist eben Reich Gottes, wie Jesus es gelehrt und gelebt hat. Diese Überzeugung, dass mit Jesus Tod und Auferstehung und mit damit, dass er uns Anteil gibt an dieser Auferstehung, dass diese kommende Welt Gottes schon jetzt angebrochen ist, oder in der Sprache von Jesus in den Evangelien, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Ich glaube, das ist für mich echt die Bottom Line. Damit steht und fällt mein ganzes theologisches Verständnis, würde ich sagen. Oscar Coleman und später George Eldon Ladd haben ja diese Formel geprägt, es schon jetzt und noch nicht. Das zeigt sich mir als unglaublich hilfreich in allen möglichen Themen. Und insofern ist dieser Gedanke von diesem Reich Gottes, wie es Jesus gelehrt und gelebt hat, wirklich etwas, was mein Glaubensfundament ausmacht. Weil es natürlich ist wie ein Zip-File. Es gilt es zu unpacken. Ja, man muss es wie auspacken. Und da gibt es dann ganz viele Files darin, und ganz viele unterschiedliche Themen, die ganz auf unterschiedlichen Ebenen miteinander verbunden sind. Aber das wäre so ein absoluter Kernwert, der mir wichtig ist.
Nenn noch weitere.
Ja, ich denke, für uns als Vineyard ist das Erleben von Gottes kraftvoller Gegenwart. Das ist etwas absolut Zentrales. Und aus dieser Kernüberzeugung erwächst zum Beispiel die Anbetung als Priorität. Also wir beten Gott an, weil er es verdient, angebetet zu werden. Es ist für uns nicht eine Marketingstrategie im Gottesdienst, um irgendwie den Rahmen etwas cooler zu machen oder so. Nein, es ist wie Anbetung zieht Gottes Gegenwart an. Also ein Verständnis, dass unsere Anbetung seine Herrlichkeit anzieht und damit seine Gegenwart kommt in der Anbetung. Das verweist auf diesen tiefer liegenden Wert, dass wir Gottes kraftvolle Gegenwart erleben wollen, leben und erleben wollen. Als Einzelpersonen, ja, in meinem täglichen Leben, wenn ich vielleicht auch selbst Gott anbete mit Musik, aber dann auch gemeinsam, als Ausdruck unseres hingebenden Lebensstils durch die Woche, wenn wir dann am Sonntag zusammenkommen und dann einfach ihn gemeinsam anbeten. Dort wird etwas von dieser Gegenwart sichtbar. Und ich denke, das ist für uns absolut zentral und ein Kern unserer Spiritualität, dass wir Gott in der Anbetung gemeinsam erleben und ihm dort Raum geben lassen wollen.
Willst du noch einen dritten Wert kommentieren?
Ein dritter Wert, der für mich auch absolut zentral ist und der offensichtlich auch mit dem Reich Gottes zusammenhängt, ist Barmherzigkeit, die sich den Menschen zuwendet. Ich meine, wenn du Jesus Leben anschaust, das trieft davon. Er hätte nicht mal darüber predigen müssen. Aber die Art und Weise, wie er mit Kollaborateuren ausgegangen ist, also mit Zöllnern, Kollaborateuren mit den fremden Herrschern, den Römern, wie er mit denen umgeht, dass er die einlädt, ihm zu folgen, dass er zu ihnen essen geht, das zeugt von dieser Barmherzigkeit auch gegenüber Bonzen sozusagen, linksdeutsche Sprache umformuliert. Aber genauso wie er bereit ist, sich einer samaritanischen Frau zuzuwenden, obwohl seine Jünger es nicht verstehen können und sich fragen, was bespricht der mit der Samaritanerin, eine Volksgruppe, mit denen Juden eigentlich nichts zu tun haben wollten und Frauen. Sein Leben trieft davon und quasi als Nachfolger Jesu, diese Barmherzigkeit, die er vorgelebt hat, in die hineintreten zu dürfen. Ganz in der Logik des Epheserbriefs, wo er davon spricht, hey, ihr dürft in den vorbereiteten Werken laufen. Jetzt nicht als etwas, was ich selbst produziere in dem Sinne, aber als etwas, was sein Herz ausmacht, mir aneignen zu dürfen und dann den Menschen in Barmherzigkeit begegnen zu können. Das ist für mich ein absolut wesentlicher Wert und übrigens, dieser Wert ist auch gerade im Hinblick auf unsere Frage so zentral. Barmherzigkeit ist ja nicht eine Lehrmeinung, sondern es zeichnet wirklich die Art und Weise aus, wie wir miteinander umgehen wollen, wie wir Menschen begegnen wollen. Ich glaube, jeder Mensch verdient die barmherzige Zuwendung. Egal, ob er ein bettelnder Roma ist, ob er ein Banker ist, der vielleicht tatsächlich krumme Geschäfte macht und die Menschen ausnimmt, oder ob er, keine Ahnung was, ein homosexueller Mensch ist, keine Ahnung was macht, ob er sein Geschlecht neu erfindet und eine eigenes Geschlechtsdefinition gefunden hat, wie auch immer. Jeder Mensch verdient meine barmherzige Zuwendung. Ich glaube, das ist wie dieser Kern, diese Kernüberzeugung, dieser Wert der Barmherzigkeit, die sich den Menschen zuwendet, ist gerade in diesen polarisierenden Fragen für uns absolut zentral, dass wir eben uns von ihm, von seinem Herzen für die Menschen bestimmen lassen und sie aus seinem Blickwinkel sehen und nicht aus dem Blickwinkel meiner theologischen Meinung über eine bestimmte Sache.
Und Barmherzigkeit und Zuhören, die gehören irgendwie zusammen.
Absolut, absolut. Also wie will man barmherzig sein, wenn man nicht zuhören kann? Und oft ist schon das Zuhören alleine ein Akt der Barmherzigkeit.
Unsere Folge heute, Kompass statt Karte, die Jesus-Gravitation neu entdecken. Jesus und Gottes neue Welt im Werden, also das anbrechende, hereinbrechende Reich Gottes, das ist unser Gravitationsfeld bei Vineyard und unsere Vision. Was bedeutet es, den Fokus auf Jesus und das Hereinbrechen seiner Herrschaft in so einer Zeit wie unserer zu legen?
Ich finde dieses Bild des Gravitationsfeldes und deswegen auch Kompass statt Karte, finde ich richtig stark. Und zwar ein Gravitationsfeld zeichnet sich dadurch aus, dass Dinge darum drehen, also wie ein Sonnensystem eigentlich. Das ist das, worum es letztendlich geht in der Nachfolge Jesu, dass unser ganzes Leben sich um ihn herum dreht, um ihn, um seine Botschaft, um das, was er gelehrt hat, um das, was am Reich Gottes durch die Verbindung zu ihm potenziell in die Welt hineinkommt, dort, wo ich mich drauf einlasse. Und so glaube ich, dass ihn in den Mittelpunkt zu rücken, alles um ihn drehen zu lassen, das ist extrem wichtig in dieser Zeit, weil die Gefahr besteht, dass wir andere Themen in die Mitte unseres Lebens rücken oder dass etwas anderes unser primäres Gravitationsfeld wird. Und damit gerät alles außer Bahn. Sobald wir nicht mehr ihn und sein Reich in der Mitte haben und um ihn kreisen, da kann es nur schief herauskommen. Wenn wir uns plötzlich beginnen, hauptsächlich um unsere Meinung zu Gender zu drehen, wenn das der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens und unseres Glaubens wird, dann verlieren die Orte ihren richtigen Bezug zur Mitte. Und ich glaube, deswegen ist diese Überzeugung, Jesus in der Mitte zu haben, als unser Gravitationsfeld, nicht eine Karte zu suchen, die man vielleicht auch falsch rumhalten kann, sondern ein Kompass, der immer zu ihm zeigt. Deswegen ist dieses Bild so stark.
Jesus als Zentrum und Gravitationspunkt, hat dieser Ansatz Grenzen?
Es liegt in der Natur der Sache, dass man bei der Auslegung der Bibel, die muss man auslegen. Also in der Theologie spricht man von Hermeneutik. Sie ist nicht einfach in sich selbst selbstverständlich. Wenn sie das wäre, dann hätten ja alle Christen die gleiche Meinung. Und das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Die Grenze liegt vielleicht dort, dass es tatsächlich unterschiedlichste Definitionen geben könnte. Aber ich meine das jetzt auf einer ganz existenziellen Ebene. Ich glaube, Gott lässt sich erkennen. Gott offenbart sich. Ich glaube nicht, dass Gott jenseitig ist und wir nur noch vermittelt ihn erfahren können und dass deswegen wir der Beliebigkeit der Meinungen und Auslegungen der Bibel preisgegeben sind. Nein, ich glaube, Gott zeigt sich tatsächlich. Er ist erfahrbar, er ist spürbar, er wirkt und spricht noch heute. Und da gibt es einen Deutungsspielraum, klar, das wissen wir. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass er sich zeigt, dass er spricht, dass er gegenwärtig ist, dass er wirkt. Und deswegen, weil ich diese Zuversicht habe, seiner Gegenwart, seines Wirkens, seines Sprechens, glaube ich, dass das Bild nicht begrenzt ist letztlich.
Also Jesus kommt als Immanuel, Gott unter uns. Gott wird greifbar, er wird anfassbar. Jesus geht zum himmlischen Vater, aber sagt, ich werde bei euch sein alle Tage durch den Heiligen Geist. Und der Geist Gottes führt uns als Kinder Gottes. Letztlich geht es darum, in diese persönliche Beziehung zu gehen und wirklich auch Gott zuzuhören.
Absolut. Absolut. Und die nötige Demut zu haben, Gott Gott sein zu lassen in dem Sinne. Auch zu wissen, dass meine Sicht ein Stück weit immer auch von einer Brille mit beeinflusst ist. Des Wissens um meines Ortes gegenüber Gottes Ortes. Ja, er schenkt mir vollen Anteil an ihm, aber noch in meinen besten Zeiten ist meine Erkenntnis Stückwerk. Als das, was ich erkenne, da darf ich mutig sein, das auch teilen, aber da braucht es auch die nötige Demut und auch die nötige Weite vielleicht, zu erkennen, dass andere Menschen auch in der Jesus-Nachfolge stehen und Dinge vielleicht anders sehen. Beim Theologiestudieren war mir immer wichtig, so der Gedanke, wer bin ich, wenn ich 2000 Jahre Kirchengeschichte und davor noch viel längere Zeit Auslegung der alten Schriften mir überlege, wenn ich den ganzen Globus überlege, die geballte Weisheit von Offenbarungen, die Gott Menschen geschenkt hat, die verarbeitet haben, wer bin ich zu denken, dass genau meine Sicht die einzig richtige ist? Und es ist letztlich auch egal, weil das, was den Unterschied ausmacht, ist, lasse ich mich von Gott verwandeln. Gott wird am Ende nicht daran interessiert sein, ob ich in allem die richtige theologische Meinung gehabt habe. Aber er wird darin interessiert sein, ob mein Leben mehr Früchte des Geistes zeigt, ob ich gnädiger war, ob ich geduldiger war, ob ich mehr Selbstkontrolle hatte, ob ich gütiger war. Für ihn ist das Entscheidende, konnte er durch mich leben? Konnte er sein volles Leben durch mich leben? Das ist für mich übrigens auch die Motivation, heilig zu sein. Heilig sein heißt für mich nicht, möglichst keinen Scheiß zu machen, sondern es bedeutet für mich, möglichst so zu leben, dass Gott mit möglichst großer Fülle in mir und durch mich leben kann. Und das heißt dann, dass durch mein Leben möglichst viel von ihm sichtbar werden kann. Und damit das geschehen kann, spielt die richtige theologische Meinung nur eine untergeordnete Rolle.
Du hast vorhin gesagt, dass periphere Themen versuchen, in den Mittelpunkt zu rücken. Wie können wir unterscheiden zwischen Themen, die in die Mitte gehören und solche, die am Rand bleiben dürfen?
Ich denke, zuerst und vor allem sind wir herausgefordert, unsere Intimität mit Jesus zu pflegen. Das sieht tatsächlich auch unterschiedlich aus. Wir wissen heute, dass es unterschiedlichste Formen der Pflege von Gottes Beziehungen gibt. Und das ist auch gut so, denke ich. Ich denke, das ist wie das Erste, dass ich meine Verbindung zu ihm lebendig halte. Dazu gehört natürlich auch, dass ich in der Bibel verwurzelt bin. Das ist übrigens auch eine Kernüberzeugung von uns, dass ich mein Leben im Hören auch auf die Bibel, auf das Wort, das er spricht, in und durch die Bibel, dass ich mich darauf ausrichte. Wir haben ja davon gesprochen, die Bibel ist auch auslegungsbedürftig. Aber ich glaube, das Erste ist wirklich sicherzustellen, dass ich weich bleibe, dass ich lebendig bleibe in meiner Nachfolge Jesu. Ich denke, wenn wir auf ihn fokussiert bleiben, die Evangelien erschließen sich ja im Detail oft erst durch die ganze Vorgeschichte, aber zu lesen, wie Jesus gelebt hat, wie er gewirkt hat. Ich denke, alles, was wie Jesus ausmacht, das hilft uns besser, die wahre Mitte zu verstehen. Und wenn plötzlich ein Thema mir ganz wichtig wird, das eigentlich nur ganz am Rande vorkommt in der Erzählung von Jesus, in seinen Worten, in den Briefen des Paulus oder auch im Alten Testament, überall da, wo Dinge nicht so zentral erscheinen oder eher am Rande oder ich diese Aussage jetzt nicht unbedingt so direkt finde, da kann ich davon ausgehen, dass das wahrscheinlich nicht unbedingt ein zentrales Thema ist für Jesus.
Es gibt ja ein paar Themen, über die hat Jesus die ganze Zeit geredet, wieder und wieder und wieder. Sicherlich eins ist das Hereinbrechen der neuen Schöpfung. Wie ist Jesus mit Nebenthemen umgegangen? Weil Menschen ja durchaus vor allen Dingen auch die Pharisäer zu Jesus eben genau mit solchen Nebenthemen gekommen sind und gesagt haben, jetzt sag mal ganz genau, leg mir diese Stelle des Gesetzes aus, wie ist es?
Ja, ich meine, bei Jesus ist ja das Krasse, dass er immer wieder, also wenn man die Evangelien liest, dass er immer wieder crazy Wege gefunden hat, wahrhaftig zu sein und die Leute auch mit ihrer Hartherzigkeit zu konfrontieren. Ich meine, die Geschichte vom barmherzigen Samariter ist ja so eine dieser Geschichte, wo der Schriftgelehrte, der ihn versuchen will, dann quasi nachhakt, nachdem er gefragt hat, was ist das wichtigste Gebot? Ja, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus den Spieß umdreht, weg von wer ist mein Nächster hin zu wem zeigst du dich als Nächster? Oft sind ja Dinge auch ein Stück weit ein bisschen verborgen. Wenn er einer Frau begegnet, dann spricht er jetzt nicht davon, ja, ich restauriere jetzt hier, ich werte jetzt hier alle Frauen auf, sondern das ist mehr in der Geschichte, wo man das erkennt. Es geht nicht nur darum, was jetzt Jesus explizit benannt hat, sondern es geht auch darum zu sehen, wie hat Jesus Dinge berührt und verändert durch sein Wirken. Das heißt, wie geht Jesus mit peripheren Themen um? Ich glaube, manchmal ist wie durch sein Wirken der richtige Fokus gekommen. So. Und dann könnte man natürlich auch viel spekulieren, wie er mit Themen umgehen würde, die heute wichtig sind.
Also teilweise Menschen kommen zu Jesus oder Pharisäer kommen vor allen Dingen zu Jesus und sagen, was ist richtig? Und Jesus schaut die Menschen an und sagt eher, hey, wie geht's deinem Herzen? Oder Jesus reagiert einfach auch körperlich und malt in den Sand oder schaut in den Himmel und deutet einen anderen Fokus an, den Gott vielleicht hat.
Ja, und ich denke, wenn wir nochmal das Bild vom Gravitationsfeld nehmen, für Jesus war es wichtig, ein Pfund zu legen in der Mitte, in allem, was sein Reich ausmacht, in allem, was ihn verkörpert. Und ich denke, dass er uns auch zutraut und zumutet, dass wenn wir bei dem bleiben, dass die einzelnen Themen, die über die Jahrhunderte punktuell wichtig geworden sind, im Kreisen um diese Mitte ihren richtigen Platz finden. Dass wie am Kern schon so viel erkennbar ist, dass er uns zutraut, in Einzelthemen jeweils den richtigen Ort im Umfeld zu finden.
Resonanzräume aufmachen ist ein Stichwort, über das wir vorher geredet haben. Wie schaffen wir denn Resonanzräume, in denen Menschen sich sicher fühlen, auch wenn sie keine feste Meinung haben, auch wenn sie kein Megafon in der Hand haben?
Das heißt, das Erste, wo ich glaube, was wichtig ist für uns, ist, dass wir für uns selbst schauen, dass wir in ihm verwurzelt sind. Diese Verantwortung, die wir haben, die uns auch niemand abnehmen kann, dass wir die pflegen. Und je stärker ich in Gott verwurzelt bin, je besser ich seine große Geschichte auch irgendwie kenne und mich darin wiedererkenne, desto weniger bedrohlich werden andere Meinungen. Das heißt, auf der individuellen Ebene würde ich sagen, wichtig ist, in ihm verwurzelt zu sein, in seinem Wort verwurzelt zu sein, mich von ihm ständig erneuern zu lassen. Das ist wie der erste Schritt. Und da, wo es uns gelingt, als Gemeinschaften in ihm verwurzelt zu sein, dort können wir Räume öffnen, ohne dadurch bedroht zu werden. Vielleicht ein konkretes, kleines Beispiel aus Bern, jetzt in Bezug auf politische Themen. Wir führen seit einigen Jahren das Politikum durch. Ich weiß nicht, ob ihr das politische System in der Schweiz kennt. Das heißt, alle drei Monate gibt es Abstimmungen zu Einzelthemen. Man kann Referenten ergreifen oder man kann eine Initiative starten etc. Und dann wählen wir als Volk über Einzelthemen oder einzelne Gesetze. Und was wir jetzt in der Vineyard Bern gemacht haben, ist, wir haben gesagt, hey, wir machen das Politikum vor jeder Abstimmung, öffnen wir einen Raum, wo wir jemanden, der für das Thema ist und jemand, der gegen dieses Thema ist, zu einem Art Podiumsgespräch dazukommen. Und unsere Anforderung ist, dass die Leute einen Bezug haben zum christlichen Glauben und dass wir eben aufeinander hören, mein Gegenüber ehren, schätzen und mit Respekt behandeln. Und damit erhoffen wir uns, dass wir gerade in politischen Diskursen ein Feld öffnen können, das einen anderen politischen Umgang ermöglicht. Und wir erhoffen uns dadurch auch, dass wir ein Stück weit die politische Kultur mit beeinflussen können. Das wäre so ein Beispiel von einem sehr konkreten Resonanzraum in potenziell spaltenden Themen wie politischen Themen.
Genau. Ich habe vor ein paar Wochen mit einer Leiterin einer Vineyard geredet, die ganz zerrissen war und die meinte, hey, Leute aus meiner Church kommen zu mir und sagen, jetzt müssen wir Stellung beziehen zur Ermordung von Charlie Kirk, zu Donald Trump, zur Queerness, die sich ausbreitet. Wir müssen die Fahne hissen. Was sagt Vineyard? Was sagt ihr als Gemeindeleitung? Diese Frau war ganz fertig, weil sie meinte, ey, was soll ich denn sagen? Ich habe doch nicht die Weisheit. Was sagst du Leitern und Leiterinnen oder Menschen aus unseren Vineyards, die genau in solche Meinungsschlachten hineingezogen werden?
Jetzt könnte ein Trommelwirbel kommen. Was sage ich darauf, nicht wahr? Nein, auch da würde ich jetzt nicht behaupten, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber ich denke, für mich ist es wie der Punkt, es gibt Themen, wo ich denke, dass es wichtig ist, auch klar zu sein. Wie meine ich das? Gerade wenn es um Fragen geht, wie unsere politische Zukunft aussieht, also wie unsere Länder geführt werden. Und Religionsfreiheit ist in großem Maße, zumindest im Westen, mit einer funktionierenden Demokratie verbunden. Das heißt, aufgrund meiner Glaubensüberzeugung, dass ich glaube, der Einzelne muss sich für oder gegen Jesus entscheiden können, bin ich unbedingt dafür, dass die Demokratie erhalten bleibt. Da habe ich eine klare Meinung und eine klare Haltung. Und in Bezug auf solche Themen, wo das angegriffen ist, beispielsweise durch Parteien, die totalitäre Züge annehmen, da kann ich sehr klar Stellung beziehen und das werde ich auch immer machen. Also das heißt, als erste Antwort auf so eine Person würde ich mal fragen, hey, um welches Thema handelt es sich? Worum geht es? Ich würde versuchen herauszuspielen, was ist denn hier genau die Frage? Und wenn es Themen sind, deren Konsequenz möglicherweise verheerend sein könnten in Bezug auf den Kern unseres Glaubens, da würde ich die Person auch bestärken, eine klare Haltung zu haben. Wo es aber mehr gesellschaftliche Themen sind, wo es um Meinungen geht, die dann bloß zu Meinungsunterschieden und dahingehend zu Spaltung in der Gesellschaft führt, ohne dass jetzt damit das ganze gesellschaftspolitische System in Frage gestellt ist, da würde ich vielleicht die Person ermutigen, mit den Menschen, die das von ihr fordern, zu sprechen, zuzuhören, zu fragen, sich des eigenen Fundaments im Sinne unserer Kernüberzeugung, unserer Werte zu vergegenwärtigen und vielleicht herauszufinden, mit diesen Menschen, die Druck auf sie ausüben, herauszufinden, ob nicht dieses Fundament tragfähig genug ist, um eben weiterhin gut miteinander vorwärts zu gehen, ohne in einem Einzelthema Stellung zu beziehen.
Also Vineyard wird wahrscheinlich dann auch in Zukunft heißen, dass es in der gleichen Church zwei Personen gibt, die unterschiedliche Meinungen haben, die aber trotzdem einander respektvoll begegnen, liebevoll begegnen, die trotzdem beide Jesus folgen und den Himmel auf Erden suchen.
Ja, ich meine, wir sprechen vom Centric Set, von zentrischen Gruppen. Und auf einer existenziell-religiösen Ebene ist natürlich Jesus in der Mitte. Und da würde ich unbedingt hoffen, dass wir alle uns auf Jesus zubewegen oder eben um ihn herumdrehen und dass es da Menschen geben wird, die anderer Meinung sind in einzelnen Themen. Davon gehe ich aus. Dass es immer wieder Themen hochkommen werden, wo es auch für mich vielleicht nicht klar ist, gleich sofort, was ist jetzt eine gute Haltung oder was soll ich dazu denken? Und da hoffe ich unbedingt, dass wir gemeinsam auf Jesus, auf sein Reich fokussiert bleiben, gemeinsam in der Nachfolge von Jesus stehen und uns danach ausstrecken, mehr von ihm verändert zu werden, als dass wir uns dann über theologische Einzelthemen streiten.
Und diese Jesuszentriertheit würde einerseits heißen, in die Evangelien zu schauen, ja, wie hat denn Gott als Mensch gelebt und auf der anderen Seite ihn aber wirklich aktiv zu hören, in der Stille zu suchen und im Alltag nachzufolgen.
Unbedingt. Und eben, ich denke, für mich vielleicht auch als jemand, der Theologie studiert hat, ist ja offensichtlich, dass die Dichte der Evangelien sich erschließt durch die Gesamtheit der Bibel, das ist klar. Aber dort ist wirklich eine Dichte vorhanden. Das heißt, immer wieder auf ihn schauen, immer wieder mich von ihm her bestimmen lassen, immer wieder mich um ihn drehen, immer wieder offen sein für Veränderung, die von ihm kommt und immer wieder in seinem Sinne auch mit anderen Menschen umgehen.
Ich lande unsere Session langsam. Matthias, wie können wir auf die Spaltung in der Gesellschaft gut reagieren?
Ich glaube, zuhören und selbst in Jesus verwurzeln, uns unsere Identität in ihm immer wieder neu vergewissern, diese Verbindung zu ihm aktuell lebendig halten und von diesem Ort der Sicherheit, aus dem Sein in ihm, aber von diesem Ort aus offen werden, zuhören, Resonanzräume öffnen und den Menschen mit der Liebe begegnen, die sie verdienen. Nämlich die grenzenlose Liebe Gottes, die ihn dazu geführt hat, dass er seinen Sohn gesandt hat, noch bevor es irgendwer verdient hätte. Mit dieser Liebe den Menschen begegnen, ihm zuhören und im Zuhören sie einfach so lieben, dass sie geöffnet werden für die Liebe Gottes.
Ganz zum Schluss eine Personengruppe, die besonders für Polarisation offen ist, für Schwarz-Weiß-Denken, sind Jugendliche, junge Menschen. Wie helfen wir der nächsten Generation eben nicht in diese Schwarz-Weiß-Falle zu tappen, sondern in der Resonanz und Verantwortung des Evangeliums zu leben, in der Spannung zu bleiben?
Als ich 16 war, war da eben dieser Mann, Mirko Sander, der sich einfach Zeit genommen hat für mich. Der war damals 30 und hat sich mit mir hingesetzt, hat mit mir Bier getrunken und war für mich verfügbar. Und ich glaube, ich versuche genau das auch mit jüngeren Menschen zu machen. Ich versuche da zu sein, zuzuhören, Impulse zu geben und somit begleitend verfügbar zu sein für sie. Und ich erlebe es oft, dass dann jemand zu mir kommt, hey, ich habe das und das auf TikTok gesehen, was denkst du dazu? Und ich denke, dass es hilfreich ist, eben diese Beziehung zu haben und dann auch sprachfähig zu sein, so Einseitigkeiten ihnen zu helfen, zu entlarven.
Was wünschst du dir bei dem Thema gesellschaftliches Engagement in Zeiten von Polarisation für die Vineyard-Bewegung in den nächsten Jahren? Was müsste geschehen, damit wir gut aufgestellt sind?
Ich wünsche mir, dass wir alle so unglaublich verliebt sind in Jesus und so stark auf ihn ausrichten und um ihn drehen, dass er unter uns so ein Gravitationsfeld bildet, dass Menschen, die mit uns in Berührung kommen, automatisch sich auch beginnen, um ihn herumzudrehen. Dass die Liebe Gottes in unserem Leben so viel Raum einnimmt, dass wir, wenn die Menschen uns begegnen, dass wir für sie Menschen sind, wo sie denken, hey, der ist offen, der hört mir zu, der verurteilt mich nicht, der nimmt mich ernst. Da habe ich Platz mit all meinen Themen, da werde ich nicht verurteilt, da darf ich sein, wie ich bin. Das wünsche ich mir und das ist mein Traum, dass wir so verliebt sind in Jesus, dass Menschen durch uns eine Begegnung finden mit dem Gott, der die Welt erschaffen hat und der sie so sehr liebt, dass er sein Leben für sie hingegeben hat.
Das war Vineyard Flow, der Vineyard-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir haben gefragt, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich? Ich bin Christian Reschke und war heute im Stream mit Matthias Bühlmann aus Bern. Allen Hörern und Hörerinnen wünsche ich einen wunderschönen Herbst und bleibt im Jesus-Flow. Bye-bye.
Hast du Fragen, Wünsche oder Feedback zum Flow? Über flow@vineyard-dach.net kannst du uns erreichen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Möchtest du den Flow unterstützen? Benutze dafür bitte PayPal unter der Adresse paypal@vineyard-dach.net.